sind sehr unterschiedliche Filme. Charmante, harmlose Unterhaltungsfilme und auch sehr rabiate Actionfilme, zum Beispiel, so, um die Bandbreite mal zu erwähnen. Wir versuchen auch schon vieles in italienischer Originalfassung und Untertitel zu zeigen, teilweise mit eigens angefertigten Untertiteln. Die Hälfte der Filme sind tatsächlich entweder deutsche Kinopremieren oder überhaupt Deutschlandpremieren, also die nie ausgewertet wurden.
Vom 20. bis zum 24. August 2025 lädt die 11. Ausgabe des Festivals Terza Visione wieder zu einem Ausflug ins italienische Genre-Kino, insbesondere der 1950er bis 80er Jahre ein. Ich bin Naima Wagner vom Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und ich spreche heute mit meinem Kollegen Andreas Beilharz aus dem Kinoteam, der das Festival verantwortet. Hallo Andreas.
Ja, hallo.
Ja, italienisches Genre-Kino der 50er bis 80er Jahre, das klingt ja schon erstmal ziemlich speziell. Erklär doch vielleicht mal zuerst, was das für ein Kino ist, mit dem sich das Festival jedes Jahr beschäftigt.
Ja, es ist ein sehr vielfältiges Kino, das ja vor allem in den 60er bis 80er Jahren die Blütezeit hatte, wo dann wirklich in Italien alle paar Jahre sozusagen ein neues Genre, also Subgenre, sehr erfolgreich war und auch wirklich massenweise Filme in Cinecittà, in den Studios in Rom produziert wurden, auch als internationale Koproduktionen, manchmal als Abschreibungsprojekte, aber es war ja, eine schiere Masse an Filmen, die produziert wurde und die dann ganz unterschiedliche, ja auch Handschriften hervorgebracht hatten und das auch ein Spielfeld sozusagen war, das neben den sehr generischen Filmen, also eben die nur Formeln bedient haben, eben auch viele eigene Handschriften entstanden, Subgenres und das auch ein Experimentierfeld war für Leute, die dann auch Ambitionen hatten, künstlerisch Filme zu machen. Und dann hat man eine große Bandbreite sozusagen, ein wild wucherndes Kino sozusagen, das visuell heute noch fasziniert, weil es eben sehr auch Einflüsse der Avantgarde zum Beispiel verarbeitet, aber auch auf populäre Trends, auch Modetrends, gesellschaftliche Situationen reagiert hat und eben da auch als Zeitkapsel wahnsinnig gut funktioniert und ja, viel aus dieser Zeit transportiert und auch heute noch weiterwirkt, auch heute noch viel auch unter Filmschaffenden viele Bewunderer hat, also Leute wie Quentin Tarantino oder in Deutschland. Dominik Graf beziehen sich auf das Kino, zitieren das visuell. Ja, es hat da schon viele bleibende Spuren auch hinterlassen. Und ja, und gerade diese Vielfalt und dieses Wilde und das Ungestüme und formal experimentierfreudige, auch musikalisch oft sehr prägnante, ist heute auch in der Popkultur noch vielfältig durchaus präsent.
Also ein bisschen abenteuerlustig sollte man schon sein, wenn ich das richtig verstehe, wenn man das Festival besucht.
Ja, durchaus. Aber es sind sehr unterschiedliche Filme. Also es ist eigentlich für fast alle Geschmäcker was dabei, würde ich sagen. Charmante, harmlose Unterhaltungsfilme und auch sehr rabiate Actionfilme, zum Beispiel, so, um die Bandbreite mal zu erwähnen. Ja, es gibt Komödien, Thriller, Western, Abenteuerfilme, Horrorfilme, Erotikfilme, Science-Fiction-Kino. Also es ist alles Mögliche sozusagen, was so entstanden ist. Italien, Mantel- und Degenfilm zum Beispiel. Ja, also ich glaube, es ist sehr vielfältig. Dadurch ist wirklich, wenn man da ein bisschen reinguckt, aufgeschlossen ist und auch ja, für Filmgeschichte sich interessiert, kann man viel entdecken.
Ja, dann kommen wir doch zum diesjährigen Programm. Kannst du mal ein paar Highlights rausgreifen aus dem Programm?
Ja, ist natürlich sehr schwierig, weil wir 18 Filme zeigen plus einen Zusatzfilm. Ich versuche es mal so, also zum Beispiel ein Highlight, deswegen haben wir das Eröffnungsfilm gesetzt, ist Operation Kleiner Bruder, also insofern auch, als dass es ein Eurospy-Film ist. Das sind sozusagen die europäischen Agentenfilme, die im Gefolge der James-Bond-Welle oder der ersten James-Bond-Filme entstanden sind. In frühen 60ern als ja, James Bond 007 so ein ganz eines der ersten großen, erfolgreichen Franchises war, das weltweit ja, für hohe Kasseneinnahmen gesorgt hat, ist in Italien sehr schnell eben auch ein eigenes Genre dazu. Also vor allem in Italien, aber auch in Koproduktion oft mit Frankreich, Spanien und Deutschland. Ja, viele Nachahmer entstanden und bei dem ist es besonders, dass der jüngere Bruder von Sean Connery, dem damaligen Bond-Darsteller, Neil Connery, die Hauptrolle spielt. Das ist natürlich schon mal eine grundsätzlich schon fast so eine Meta-Konstellation, dass der Film, der so ein quasi ein kleiner Bruder ist des großen Bond-Franchise, dann auch noch mit dem kleinen Bruder des Hauptdarstellers besetzt ist. Ist von einem ja, versierten Handwerker Alberto De Martino inszeniert, hat eine wunderbare Musik auch von Ennio Morricone. Ist ja relativ aufwendig auch produziert, sieht toll aus, also hat CinemaScope, Technicolor, wunderbare Farben, hat viele verrückte Einfälle, also der macht einfach Spaß, ist glaube ich ein wunderbarer Einstieg ins Festival. Ja, dann ja, eins der Centerpieces läuft am Sonntagabend, das ist auch das Motiv unseres diesjährigen Festivalsplakats, La Poliziotta, die Polizistin von 1974, eine Komödie, die sich ja so ein bisschen in dem Von Steno, einem Spezialisten auch, der ja viele italienische Komödien gemacht hat. Und ja, das Ganze eigentlich relativ progressiv und auch, ja, man kann fast sagen, feministisch eigentlich für die Zeit ansetzt mit der Hauptdarstellerin Mariangela Milato, die von Lina Wertmüller, von den Filmen Lina Wertmüllers, die hatten wir bei Wasser Sud hier beim Festival vor ein paar Jahren, Hommage, bekannt ist und die hier eine Polizistin spielt, die sozusagen sich bei den ganzen vielfältigen Situationen, die sie sich als Frau im Ideal in dieser Zeit, in der doch sehr von sehr patriarchalen Strukturen dominierten Gesellschaft unterdrückt und in Repression ausgesetzt fühlt, versucht sie als Polizistin sozusagen da ein bisschen auszubrechen und so die Männer dann in die Schranken zu weisen. Und das ist natürlich auch einerseits sehr humoristisch aufgearbeitet, aber auch immer schon auch mit einem, ja, sehr gesellschaftskritisch. Und das ist wirklich eine Entdeckung, der ist kaum, da haben wir extra Untertitel jetzt auch anfertigen lassen, der ist eigentlich in Deutschland nie gelaufen tatsächlich. Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein Highlight des Programms. Ja, es ist sehr vieles. Das Schiff der verlorenen Frauen zum Beispiel von Raffaele Matarazzo, der läuft auch am Sonntagnachmittag. Aus den 50er Jahren ist ein, ja, auch formal mit glühenden Farben, ein barockes Melodram, das sehr exzessiv sozusagen auf der hohen See alle Emotionen in die Höhe schraubt. Und das ist ja für die Zeit wahnsinnig. Also Matarazzo war auch ein Meister des Melodrams in den 50er Jahren, hat unglaubliche Filme gemacht und das zeigt auch so ein bisschen, wie auch formal, wer dann sozusagen versucht, diesen Seegang, wie dann zunehmend die Leute alle außer Kontrolle geraten auf diesem Schiff und dann der Rebellion der gefangenen Frauen stattfindet. Also es ist auch eine, ja, sehr, sehr spannende Entdeckung, der fast nie zu sehen ist im Kino, wahnsinnig lange nicht mehr gezeigt wurde. Ja, es waren jetzt mal drei Filme, aber wir zeigen wirklich, ja, wie ich schon erwähnt hatte, von den 50er Jahren, von den ersten Filmen, die nach dem Neorealismus dann langsam in Richtung Genre sich ausdifferenziert haben, eben Melodramen auch wie Anna zum Beispiel, der einer der erfolgreichsten Filme in Italien tatsächlich der 50er Jahre war, von Alberto Lattuada mit Silvana Mangano, heute aber fast vergessen eigentlich, lange nicht mehr gezeigt, bis hin dann zu den 80er Jahren, wo dann das Copycat-Cinema, so wo Filme, die dann nochmal, wie Rush zum Beispiel, die auf die letzten Trends sozusagen, die letzten Ausläufer der italienischen Genrefilmproduktionen, wo dann nochmal Mad Max und First Blood, Rambo, diese Erfolgsfilme kopiert wurden, bis hin zu Monella von Tinto Brass in den 90er Jahren. Das sind so die Ausläufer sozusagen des Genre-Kinos. So versuchen wir die ganze Bandbreite und auch in verschiedenen Schlenkern abzubilden.
Ein Film fällt so ein bisschen raus, also ein ganz aktueller Film ist auch dabei, der bei Terza Visione als Preview vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland zu sehen ist. Reflet dans un diamant mort, Reflection in a dead diamond. Wie passt der denn ins Programm?
Ja, ist eigentlich genau ein Beispiel dafür, wie das italienische Genre-Kino und die Ästhetik auch heute weiterhin Einfluss hat, weiterlebt, auch weitergetragen wird, weil das Regisseurpaar Helene Cattet und Bruno Fassani, die haben schon einige Filme sozusagen gemacht, die sich ganz explizit beziehen auf den Bilderfundus dieses Kinos. In dem Fall, das passt dann wiederum ganz gut zum erwähnten Eröffnungsfilm, Operation Kleiner Bruder, Oki Connery, ist es eine Eurospy. Ja, ein Eurospy, man kann sagen vielleicht Remix, also es versucht es weiter zu spinnen, also es greift so ein bisschen dieses Eurospy, eben dieses Agenten, glitzernde Oberflächen, internationale Schauplätze, das so ein bisschen auf, auch so diese Ästhetik der James-Bond-Vorspende zum Beispiel, dieser sehr elegant, schwelgend und arbeitet es als reinen Bilderrausch sozusagen, also versucht da dieses, so ein Destillat auch zu machen, dieser formalen Geschichten und ja, passt natürlich insofern wunderbar, weil es sowohl auf den Öffnungsfilm ein bisschen Bezug hat, aber auch einfach insgesamt aus diesem Bilderfundus schöpft und ja, ein Beispiel dafür ist, wie dieses Kino auch heute weiterlebt, weiter inspiriert auch, nicht nur das Publikum, sondern auch eben, ja, Filmschaffende. Bekommt zum Glück tatsächlich auch einen kleinen Kinostart im Oktober, also man wird den auch nochmal auf der Kinoleinwand sehen können, aber wir haben ja gedacht, das passt auch wunderbar im Festival sozusagen als Brückenschlag auch in die Gegenwart, ja.
Alle Filme sind ja, oder mit Ausnahme des neuen, über den wir gerade sprachen, sind als 35mm-Kopien zu sehen. Was bedeutet das denn also für die Beschaffung der Filmkopien einerseits, aber natürlich auch für das Filmerlebnis im Kino?
Ja, es ist natürlich bei der Beschaffung manchmal eine Herausforderung, weil die Archive werden auch zunehmend restriktiver. Also wir haben zum Beispiel 2019, in der letzten Ausgabe vor der Pandemie, hatten wir noch über die Hälfte der Filme aus der Cineteca Nazionale in Rom, also im Nationalen Filmarchiv italienischen, wo wir mittlerweile fast gar keine Filme bekommen, weil die massiv ihre Politik geändert haben, keine Unikate mehr rausgeben, also Filme, die sie nur in einem Exemplar haben. Deswegen muss man immer weiter ausweichen auf kleinere Archive, auf andere Archive. Und das ist natürlich schon schwierig in der Beschaffung oft. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Fassungen. Wir versuchen auch schon vieles in italienischer Originalfassung und Untertitel zu zeigen. Teilweise, wie schon erwähnt, auch mit eigens angefertigten Untertiteln. Die Hälfte der Filme sind tatsächlich entweder deutsche Kinopremieren oder überhaupt Deutschlandpremieren, also die nie ausgewertet wurden. Da gibt es logischerweise eh keine anderen Fassungen dann, die wir in Italien finden. Aber andererseits greifen wir hier und da auch auf deutsche Fassungen zurück. Hat auch den Hintergrund, dass manchmal, wie zum Beispiel bei dem Der Würger kommt auf leisen Socken, der sowieso in Wien zum Beispiel spielt, ja, das dann auch inhaltlich gar nicht so abwegig ist und bei manchen und bei vielen Filmen in der Zeit auch so war, dass dann einfach gar kein, in dem Sinne kein Set-Originalton gab, sondern auch internationale Besetzungen waren und alle Fassungen nachsynchronisiert sind. Ja, aber es ist oft eine Verfügbarkeitsfrage, also dass wir sozusagen schauen, welche Filme kommen in Frage. Oft geht man dann auch erstmal nicht unbedingt die Wunschliste, die utopische durch, was man gerne zeigen möchte. Man merkt man schon sehr schnell, bei manchen Filmen wird es sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel einen Film, Die Nacht der Teufel, Notte dei Diavoli, der auch am ersten Tag Mittwoch läuft. Den haben wir letztlich aus Schweden bekommen, weil es in Italien keine spielbare Kopie gibt. Alle sehr stark rotstichig. In Schweden haben wir eine sehr schöne Kopie in der englischen Fassung ohne Untertitel bekommen. Das war dann in dem Fall auch ein Glücksfall. Wir dachten, ja, von daher muss man dann so ein bisschen Kompromisse eingehen, was die Fassungen angeht. Ja, bekommt aber dafür die Filme so, wie sie damals im Kino liefen. Also in der Ästhetik auch in denen. Wir haben auch diesmal, was auch ein bisschen Glücksfall natürlich ist, nicht ganz selbstverständlich, wir haben keinen einzigen Film, der jetzt einen stärkeren Rotstich hat. Das sind alles Kopien mit schön erhaltenen Farben. Suchen wir natürlich auch speziell, gerade wenn es Filme, viele der Filme leben natürlich auch davon, dass sie ja, eine bunte Ausleuchtung, Kulissen, ein Film wie Perry Rhodan, SOS im Weltall, der zum Beispiel in sehr bunten, farbenfrohen Kulissen und Lichtexperimenten arbeitet, das wäre natürlich mit Rotstich einfach, macht dann nicht mehr viel Freude. Aber deswegen ist es schön, dass man die originalen Farben der Erstaufführung hat und da haben wir diesmal Glück gehabt, dass wir wirklich ja, alle Filme, alle Kopien, die wir gefunden haben, auch schöne Farben haben. Und so kann man die Filme so erleben, wie es heute einerseits bei manchen Filmen wirklich gar nicht möglich ist. Es gibt Filme wie Servus, Edina, der einfach digital gar nicht verfügbar ist für einen Heimkinogebrauch oder nur in stark beschnittenen, sehr schlechten Fassungen von VHS oder so. Also manche Filme kann man schlichtweg gar nicht anders vernünftig sehen. Und bei anderen Filmen ist es dann doch, obwohl sie vielleicht greifbar sind, einfach nur eine andere Erfahrung, dass man sie eben mit den Farben, mit dem Filmkorn, hier und da mal eine Gebrauchsspur. Aber so wie das 60, 50, 70 Jahre, je nachdem, von wo die Filme sind, das alte Material, wirklich die Artefakte auch von damals im Kino sieht. Und das ist natürlich auch eine eigene Aura, ein eigenes ästhetisches Erlebnis, das man auch zu Hause sich normalerweise nicht reproduzieren kann. Also die wenigsten haben ein analoges Heimkino. Und ja, wir als Filmmuseum und als Festival ja, ist gerade das natürlich auch ein besonderer Reiz, dass man die Filme so präsentieren kann. Um auch dieses Erlebnis nochmal, was damals eben, wo die Filme gezeigt wurden, das nochmal zu reproduzieren und heute zu ermöglichen. In vielen Fällen vielleicht zum letzten Mal, weil manche Kopien man in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr kriegt, die man jetzt noch kriegt. Das ist immer so ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen die Archivpolitik, gegen auch den Verfall der Kopien. Also manche werden immer rotstichig, manche anderweitig, zum Beispiel Essig-Syndrom, verwölben sich, schrumpfen und werden dann nicht mehr produzierbar. Also es ist so ein bisschen aus verschiedenen Gründen, warum man das jetzt auch ja, so die Zeit ist, wo man sagt, man muss nochmal sehr viel zeigen, bevor es vielleicht nicht mehr geht und dadurch Filme sichtbar machen, die es anders gar nicht gibt oder auf eine Weise sichtbar machen oder fahrbar machen, die man anders nicht erleben kann.
Dann enden wir wie immer mit der unbedingten Einladung ins Kino, würde ich sagen. Und ja, dann danke ich dir für die Einblicke und wir sehen uns im Kino.
Ja, unbedingt. Vielen Dank.
Das 11. Festival des italienischen Genrefilms Terza Visione findet vom 20. bis 24. August 2025 im Kino des DFF statt. Tickets für einzelne Vorstellungen sowie verschiedene Dauerkarten gibt es auf unserer Website dff.film, wo ihr auch alle Infos zum Festivalprogramm findet. Wenn euch Neuigkeiten wie aktuelle Festivals oder Filmreihen im DFF interessieren, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal.